Wie schon gesagt, wir sind im letzten Gottesdienst von unserer Reihe «Diamanten in der Weihnachtsgeschichte», wo wir kostbare Worte ausgraben aus der Weihnachtsgeschichte und so aus der Weihnachtsgeschichte, wie sie der Matthäus erzählt. Wir haben in der Bibel 4 Biografien von Jesus und jede von diesen Biografien erzählt die Weihnachtsgeschichte leicht anders. Und vor 2 Wochen ist jemand aus der Gemeinde frustriert zu mir gekommen und gesagt, Paul, warum erzählt ihr nie etwas von diesen Hirten? Ja, die Antwort ist, die Hirten kommen in der Matthäus-Variante gar nicht vor. Die kommen beim Lukas vor. Und darum hat Martina netterweise da die Lücke gefüllt. Aber beim Matthäus kommen die nicht vor. Und wir konzentrieren uns auf die Weihnachtsgeschichte gemäss Matthäus-Evangelium. Und der letzte Diamant, den wir ausgraben heute, ist ein besonders kostbarer für mich persönlich. Hat viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Viele von euch wissen, dass ich in einem Land namens Djibouti aufgewachsen bin, bis ich 14 war. Ihr seht das dort in der Mitte, das kleine Land, Djibouti. Das Land heisst gleich wie die Hauptstadt. Und Djibouti ist umgeben von Ländern, wo, wenn ich nur schon den Namen sage, klingelt es bei euch. Weil dort ganz viel läuft. Einen dran, oben rechts, haben wir den Jemen. Wenn ich Jemen sage, wisst ihr, da ist ein grausamer Krieg los. Mit ganz viel Hunger, mit Krankheiten, mit Tausenden und Abertausenden von Toten. Dann haben wir Eritrea, dort bin ich geboren. Dort hat es auch lange Bürgerkrieg gehabt und ist ein schwieriges Land. Wir haben viele Menschen aus Eritrea, auch hier bei uns in der Schweiz. Wir haben Äthiopien, hat auch grosse Probleme, ist im Moment vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller, wenigstens für die einen. Und unten dran haben wir Somalia. Das ist Anarchie pur. Dort gibt es keine Regierung. Da haben wir auch die somalischen Piraten, die im Roten Meer ihren Unfug treiben. Und zum euch beweisen, dass ich wirklich dort bin, habe ich euch ein Bild mitgebracht von uns als Familie von damals. Ihr seht meine Mami. Und mein Vater, der einzig vernünftig ist, mit in der Wüste mit dem Hut. Und mein Bruder, der Peti, der so vor der Mami ist, und ich bin der mit den Steinschleudern. Ich habe meinen Beitrag an das Aufrechterhalten von Recht und Ordnung geleistet. Und die somalischen Piraten, die haben erst nachdem, dass wir weggegangen sind, oder konkreter ich weggegangen bin, angefangen, ihren Unfug zu treiben, weil vorher bin ich ja da mit meinen Steinschleudern. Wir sind an einem interessanten Ort da. Das ist der zweittiefste Punkt von Planet Erde. Der tiefste Punkt von Planet Erde ist wo? Ihr wisst es, das Tote Meer in Israel, wo ihr auch hingehen könnt mit uns als Gemeinde. Das ist der zweittiefste da, minus 156 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Ort heisst Lac Assal. Und da ist ein Salzsee, wo es auch einen Vulkan hat, gerade dort etwa so rechts auf dem Bild, wo auch Erdbeben waren. Wir haben Erdbeben erlebt. Ich habe einmal in der Nacht ein Erdbeben von etwa 7 Grad erlebt. Das war wie wenn ein Lastwagen aufs Haus zugefahren wäre, durch das Haus durch wäre, durch unser Zimmer und weggefahren. Alle Leute haben angefangen zu schreien. Mitten in der Nacht ist etwas, was mir sehr geblieben ist. Das ist der Vulkan und der Ort, der Salzsee, ist eine Ressource für einen der Stämme, die dort leben, die Afar. Die bauen hier Salz abbauen und dann das auf Kamel wegtransportieren auf Äthiopien. Nicht nur da, sondern an verschiedenen Orten in selber Gegend, aber auch da. Ihr seht hier die Salzblöcke, die sie dann ausschneiden und dann so auf Kamel laden und dort die Salzwüste weggehen. Das ist eine hohe Kunst, in dieser Umgebung, in diesem Umfeld zu überleben. Das sind ganz, ganz gute Leute und unter denen haben wir gelebt. Und in Djibouti, dort wo ich aufgewachsen bin, ist letzte Woche etwas passiert. Das ist in den Medien gebracht worden. Weiss jemand, was passiert ist in Djibouti letzte Woche? Jetzt müsst ihr vielleicht ein bisschen hirnen. Ihr wisst es nicht. Sie haben den mutmaßlichen Drahtzieher von der Charlie Hebdo, vom Charlie Hebdo-Attentat festgenommen. Also es ist auf diversen Plattformen gekommen, beim Schweizer Fernsehen nicht. Darum wisst ihr es vermutlich nicht, weil ihr nur einen Sender schaut. Also, aber diverse Schweizer Medien haben es gebracht, internationale Medien. Der mögliche und wahrscheinliche Charlie Hebdo-Drahtzieher ist in Djibouti verhaftet worden. Das ist der Peter Scherif und das ist ein hochrangiger Al-Qaida-Mitglied, der in Jemen war und dann scheinbar Unterschlupf gefunden hat in Djibouti, in der Stadt, wo ich gelebt habe früher noch. Möglicherweise in den Slums dort. Und das bedeutet, dass es Sympathisanten haben muss, wenigstens von Al-Qaida in Djibouti, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und sie haben ihn verwischt, sie haben ihn festgenommen. Und ich habe gedacht, aha, Al-Qaida hat eine Präsenz in Djibouti. Und der nächste Gedanke war, weißt du was, nicht nur Al-Qaida hat eine Präsenz in Djibouti. Wir waren auch dort gewesen. Und dann dürfen Jesus bringen. Und wir haben viele verschiedene Sachen gemacht. Meine Eltern haben landwirtschaftliche Projekte aufgebaut, wir hatten Hebammen dort, wir haben in Bildung investiert und wir haben einen Bücherladen gehabt, wo die Menschen haben kommen können und haben etwas von dem Christkindli von Jesus können erfahren. Da haben wir eine Reihe von Männern, da ist ein Bild von innerhalb von dem Bücherladen und da sind nicht nur die Männer gekommen, sondern da haben auch die Frauen können kommen und können schauen. Das ist ein schönes Bild da von einer Frau, die anschaut, was wir haben. Und ich zeige euch jetzt ein Bild von aussen dran, von diesem Bücherladen. Da hat es einen Mann mit sehr trendigen Hosen, der von aussen her reinschaut. Er getraut sich nicht reinzugehen, aber er beschnuppert da. Und der Name von unserer Buchhandlung, seht ihr das dort oben links? Ich zeige es euch ein bisschen näher. Ist gsi Librairie Emmanuel. Das Emmanuel-Buchhandlung. Und das ist unser Diamant. Der Emmanuel ist wer? Das ist Jesus. Und Jesus hat auch eine Präsenz in dem Djibouti. Und das ist der Diamant, den wir ausgraben wollen. Weil der Diamant, der kommt direkt aus der Weihnachtsgeschichte, wie sie der Matthäus erzählt. Und den wollen wir ein bisschen rausholen. Und wir lesen den Text jetzt miteinander, wo der Diamant genannt ist. Und der Josef, der Adoptivvater von Jesus, der hat soeben erfahren, dass seine Verlobte Maria schwanger ist, aber nicht von ihm. Und überlegt sich, ob er sich scheiden lassen von ihr und wie er das machen soll. Und dann hat er einen Traum. Und dort steigen wir ein. Noch während er, also Josef, darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und da klingt das Lied vom Anfang an. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und jetzt hat der Engel fertig geredet und der Matthäus kommentiert jetzt auf dem Ganzen. Dies alles, also da mit dieser übernatürliche Zügig, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten, das ist Jesaja, vorausgesagt hatte. Und jetzt zitiert der Matthäus die Stelle. Und das ist immer wieder gut, gell? Wenn man predigt, wenn man redet mit anderen, nicht nur zu wissen, es steht in der Bibel irgendwo, sondern auch gerade nur sagen, wo. Und das auch gerade nur zu lesen, das macht der Matthäus da. Die Jungfrau, das ist jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel oder auf Französisch Emmanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Theologen nennen das die Inkarnation. Gott wird Fleisch und Blut. Gott wird in Jesus Christus Mensch und ist drum mit uns. Und da ist etwas, ihr sitzt noch alle schön ruhig. Keiner von euch protestiert oder sagt, leck, ist das super. Versteht ihr? Die Aussage, Gott ist Mensch geworden, das ist richtig ausgelutscht bei uns. Da bewegt keiner mehr von uns. Da denken wir, Gott ist Mensch geworden. Und wer führt jetzt gerade im Skirennen? Moment, muss erst schauen. Da haben wir so viel gehört, wir realisieren nicht, was für eine krasse Aussage, dass das ist. Und die Juden, die haben das verstanden. Wie für sie war es klar, Gott, der Schöpfer, kann niemals Teil der Schöpfung werden. Das geht nicht. Die haben also eine Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die haben eine Linie gezogen. Und die haben gesagt, da innen ist der Schöpfer, da ist Gott. Und da innen ist die Schöpfung, da ist alles andere, was er erschafft. Er ist allein dort und da sind Menschen, da sind Gottlet und da sind Schoki und Tata und Honig und was kommt man noch in den Sinn? Schoki nochmal, kommt man noch, nein. Einfach alles, was erschaffen worden ist, oder rote Ferrari hat es noch da innen. Und Bäume und Sterne und Seen und der Sentis ist da innen und alles, was auch in der unsichtbaren Welt ist, also Engel und Dämonen und der Teufel, alles ist erschaffen, das ist nicht dort innen. Gott allein ist da innen. Alles, was er erschaffen hat, ist da. Und sie haben gesagt, das kann nicht sein, dass wir da eine Vermischung machen. Weil, versteht ihr, Gott ist ewig. Er ist der Einzige, der aus eigener Kraft heraus existiert und lebt. Niemand muss ihn in Existenz erhalten, aber da innen, wir, du und ich, wir sind abhängig davon, dass Gott uns mit seiner erhaltenden Kraft in der Existenz erhält. Wenn er die zurückziehen würde, würde es machen, puff, und du wärst nicht mehr rum. Das ganze Universum wäre nicht mehr rum. Wir existieren alle als abhängige Wesen von Gott, wo uns in Existenz erhält. Wenn er seine erhaltende Kraft zurückziehen würde, wären wir niemals mehr. Aber er ist anders. Er hat sozusagen eine Batterie in sich. Oder vielleicht müssen wir sagen, er ist Batterie, eine ewige. Er existiert als einziges Wesen aus eigener Kraft heraus. Wir da einen nicht. Und stellt euch vor, das kann doch nicht sein, dass Gott da einen ist. Es kann nicht sein, dass Gott ein abhängiges Wesen ist. Aber Gott ist nicht nur ewig und wir zeitlich begrenzt und abhängig, sondern Gott ist auch allwissend. Der weiß alles. Es gibt nichts, was er nicht wüsste. Er weiß zum Beispiel auch, wie du, wenn du nie Kontakt gehabt hättest mit Christen und mit der Bibel, dich entschieden hättest, wenn du in Kontakt gekommen wärst mit Gott und mit der Bibel und mit Jesus. Er weiß ganz einen Haufen Zeug. Und wir sind nicht allwissend, oder? Aber wir sind wissend, wir wissen einiges. Wir sind wissend, er ist allwissend. Kannst du nicht vermischen. Und was die Juden auch gesagt haben, ist, dass Gott allmächtig ist. Alles, was möglich ist, kann er. Unmögliches Zeug kann er nicht. Also Gott kann zum Beispiel nicht einen Stein machen, der so gross ist, dass er ihn nicht lupfen kann. Das kann er nicht. Das ist eine widersinnige Aussage, oder? Kannst du mal über das nachdenken. Was bedeutet Allmacht? Aber da, was möglich ist, da kann er alles. Und wir sind nicht allmächtig, da drinnen, aber wir sind mächtig. Wir können etwas machen. Und Gott allein kann alles, was möglich ist. Es gibt Physiker, die sagen, es ist möglich, rein theoretisch, sich schneller zu bewegen als die Geschwindigkeit vom Licht. Wenn das wirklich stimmen sollte, Gott kann das. Wir können das nicht. Okay? Also Gott ist allmächtig und wir sind einfach mächtig. Und dann nochmal etwas. Gott ist sogenannt omnipräsent. Wow, was ist das für ein Wort? Er ist allgegenwärtig, er ist überall gleichzeitig. Er ist da und er ist dort aussen auch gerade. Bist du jetzt dort aussen? Ich hoffe es nicht, mit dem Gedanken. Aber du selber, du bist irgendwie da innen, oder? Gott ist da und da im Foyer aussen gleichzeitig und auch in Hawaii am Strand. Und in Honolulu und auf dem Ring vom Saturn und überall im Universum allgegenwärtig. Und mir, und zum guten Glück aus Gottlieb, ist nur an einem Ort gleichzeitig. Darum können wir das Ding schnappen und essen, oder? Also, Gott ist omnipräsent, überall gleichzeitig. Wir sind nur an einem Ort. Und die Juden haben gesagt, das kommt nicht in Frage, dass es da eine Durchmischung gibt. Und zwar, weil wenn jemand hier auf dieser Seite behauptet, Gott zu sein, dann ist das Götzendienst, wenn man den dann anbetet. Götzendienst heisst, etwas anbeten, das nicht Gott ist. Die eine Kultur betet die Sonne an. Die Sonne ist Teil der Schöpfung, das ist Götzendienst. Und die tiefe Überzeugung in der Bibel ist, dass wer Götzendienst betreibt, das heisst, wer etwas anbetet als Gott, wo aber Teil der Schöpfung ist, das ist das tiefst zerstörerisch. Weil stell dir mal vor, all die Wesen, die da sind, sind abhängig von Gottes erhaltender Kraft. Und wenn wir Gott daraus rausschubsen, wer erhaltet uns denn noch? Nein, Gott allein darf angebetet werden und nicht da innen. Und wenn jemand oder etwas da innen behauptet, Gott zu sein, ein Teil der Schöpfung behauptet, Gott zu sein, das ist Blasphemie. Und die Juden haben eine Todesstrafe darauf gehabt. Und die haben gesagt, kommt nicht in Frage, dass da einer rumfummelt mit dem. Und die radikale Botschaft von Matthäus ist, dass Gott in Jesus Christus von seiner Seite her die Grenzen überschritten. Der Schöpfer wird Teil der Schöpfung. Der Ewige, der aus eigener Kraft existiert, ist plötzlich nicht mehr ewig und ist ein abhängiges Wesen. Der Allwissende weiß nicht mehr alles. Der, der überall gleichzeitig ist plötzlich Teil der Schöpfung und ist nicht mehr überall gleichzeitig. Jesus ist nicht überall gleichzeitig. Das ist eine radikale Aussage. Und das ist etwa so in der gleichen Kategorie, wo wenn ich jetzt würde sagen, wir haben eine Zeitmaschine erfunden. Jetzt, ihr denkt, der spinnt, oder? Nehmen wir an, ich würde auch wirklich behaupten, dann wäre es nicht mehr so ruhig da drinnen. Das wäre eine Sensation. Dann würde er entweder sagen, der hat nicht alle Tassen im Schrank oder leck, wenn es wahr ist. Wow, Mann, oder? Und Jesus, Gott, wo Mensch wird, das ist in der gleichen Kategorie, das ist eine absolute Sensation, das ist ein theologisches, für die Juden, No-Go gewesen. Es geht nicht. Und der Matthäus kommt und behauptet, genau das ist passiert. In der übernatürlichen Zeugung hat Gott da einen Kanal geschaffen und ist übergetreten, der Schöpfer wird Teil der Schöpfung. Und so kommt er uns näher. So kommt er in unser Leben hinein. Und die Juden haben das nicht können verstehen, übrigens Moslems auch nicht. Ich erzähle euch noch mal eine Geschichte von meinem Vater. Als ich noch nicht geboren war, haben meine Eltern im Jemen gelebt, dort, wo jetzt eben der Krieg ist. Und mein Vater hat an einer Uni gearbeitet, im Labor, und ist vom lokalen Imam herausgefordert worden für eine öffentliche Debatte in der Uni. Pro und kontra christlich Glauben und Islam. Und der Vater hat zugesagt. Und das Auditorium war voll gewesen, und sie sind da angesessen vor dem vollen Auditorium, haben da debattiert. Und der Imam, der ist einfach durch sein System durchgegangen und hat den christlichen Glauben diskreditiert. Mein Vater durfte nur Ja oder Nein sagen, er hat nicht mehr sagen als da. Und am Schluss war die Schlussfolgerung klar gewesen, der Islam ist wahr, der christliche Glauben ist falsch. Während der ganzen Debatte hat der Imam kein einziges Mal meinem Vater in die Augen geschaut. Die Leute sind rausgegangen, sind am Rauslaufen und zum allerersten Mal in der Debatte wendet sich der Imam meinem Vater zu, schaut ihn an und sagt, es ist undenkbar, dass Gott Mensch wird und auf die Toilette muss. Das kann nicht gehen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass der Schöpfer Teil der Schöpfung wird. Und wisst ihr was? Moslems haben da etwas gecheckt. Die haben gecheckt, was für eine sensationelle Aussage das ist. Wir sagen, Gott ist Mensch geworden. Judihui! Wer gewinnt wieder im Skirennen? Die haben geschnallt, was für eine krasse Aussage das ist. Und es ist ihnen ein Hindernis. Aber genau das behauptet der Matthäus, dass es passiert ist. Und das Dramatische an dem ist, dass in Jesus Gott Mensch wird und näher kommt. Und wir haben etwa 1,4 Milliarden Moslems, jetzt einfach als Beispiel, und eine ganze Reihe von Juden, die dann nicht annehmen können, dass Gott in unsere Welt hineintreten ist und Gott ist für sie darum nicht näher, sondern fern. Und einer der Gründe, möglicherweise, für die Gewalt, die stattfindet, auch im Namen des Islam, ist, weil Gott so fern ist, dass die Menschen die Affären selber in die Hand nehmen müssen. Und es ist höchst bemerkenswert, und das werden wir in dieser Serie über die Offenbarung auch miteinander anschauen, dass die ersten Christen, weil Jesus gekommen ist in unsere Welt, Gott ist Mensch geworden, Teil der Schöpfung geworden und gestorben, haben sie nicht zur Waffe gegriffen. Es ist friedlich, gewaltlos abgelaufen. Es war eine Eroberung der Liebe, weil Gott näher gekommen ist. Wie wichtig wäre es, dass die Moslems und die Juden würden hören, Gott ist da reingekommen. Aber nicht nur sie, sondern ich höre von sehr vielen modernen Menschen aus unserer Welt, dass sie sagen, ja, Gott ist ja gar nicht weit weg. Ich gehe in den Wald und ich weiss, er ist dort, ich spüre ihn. Ich bin irgendwo und Gott ist da. Und es gibt für mich wie eine zweite Kategorie von Menschen. Und das sind nochmal gerade ein paar Hunderttausend, wenn nicht Milliarden. Nämlich die, die aus östlichen Religionen heraus sagen, weißt du was, diese Grenzen gibt es gar nicht. Alles ist Gott. Der Stuhl, wo du drauf sitzt, du selber, die Vögel, die zwitschern, es gibt keine Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und darum, wo auch immer ich hingehe, Gott ist da. Ich spüre es. Das Verrückte an dem ist, dass in diesem Konzept Gott keine Person ist. Der Stuhl, wo du drauf sitzt, hat keine Persönlichkeit. Das ist unpersönliche Materie. Das Wesen vom Universum ist unpersönlich. Da ist nicht eine Person, wo sich Gedanken machen kann, der angesprochen werden kann von jemand anderem, der Entscheidungen treffen kann, der Gefühl hat. Und das Dramatische, finde ich, ist, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen oder sogar Milliarden von Menschen sagen, Gott ist näher, ich erlebe ihn, wenn ich irgendwo bin, aber de facto nicht angesprochen werden kann. Warum? Weil es keine Person ist. Und beide, sowohl die Juden wie auch die Muslime, wie auch die modernen Buddhisten, Hinduisten und esoterisch angehauchten Menschen vom Westen, die behaupten, Gott sei näher, haben die im Schlussmoment einen Gott, der wahnsinnig weit weg ist, weil man ihn nicht ansprechen kann. Für all die wäre es so wichtig, so nicht das verhindern, den Diamant kennenzulernen von der Weihnachtsgeschichte. Und wir sehen, dass das für die Juden dermaßen krass war, die Aussage, dass sie Jesus dann am Schluss ja anklagen, von der Blasphemie. Das ist jetzt aus dem Matthäus-Evangelium ganz am Schluss, kurz bevor sie Jesus gekreuzigt haben. Empört zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Zu behaupten, dass Gott Mensch wird. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Wie lautet euer Urteil? Sie riefen, er ist schuldig, er muss sterben. Und Jesus musste sterben. Und das musste so kommen. Und damit er uns retten von unseren Sünden, das ist der Diamant, den wir haben. Gott wird näher, wird Mensch und stirbt. Und ich habe mal die so einigermaßen aktuelle Statistiken von der Welt gesucht letzte Woche. Wir haben etwa 2,4 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Wir haben etwa 1,8 Milliarden Moslems, Hindus und Buddhisten zusammenzählt, sind wir bei 1,7. Nicht Zugehörige, da ist jetzt eine grössere, verschwammige Kategorie. Die sagen keinen Namen, wenn sie fragst, was bist du denn für eine Religion? Das sind nur mal 1,2. Ich habe mal eine grobe Schätzung gemacht. Ich will einfach mal sagen, mindestens 4 Milliarden Menschen müssen wahrhören, dass Jesus Gott selber Mensch geworden ist und ihnen näher kommt. Und sie rettet. Und es hätte müssen so sein. Der Hebräerbrief, der erklärt uns das. Da möchte ich einfach noch lesen, weil wir den Hebräerbrief auch angeschaut haben. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, das sind wir, oder? Wurde auch Jesus als Mensch geboren. Versteht ihr? Jesus hätte als Engel, als Geist, als weiss was ich, können zu uns kommen. Nein, er wird Mensch. Der Schöpfer wird Teil der Schöpfung. Denn nur so, es hat keinen anderen Weg gegeben, konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Und Menschen müssen das hören, mindestens 4 Milliarden, müssen hören, dass es eine Befreiung gibt vor der Angst vor dem Tod, vor der Schuld, die sie aufgeladen haben in ihrem Leben und vor der Macht vom Teufel in dieser Welt. Das müssen sie hören. Und das hat einen Zusammenhang mit dem, was wir in der Weihnachtsgeschichte sehen, im Matthäus. Der Matthäus tut es hin und sagt, Jesus ist Immanuel. Er ist der Schöpfer, der Teil der Schöpfung wird. Und der Matthäus schließt seine Biografie von Jesus mit dem berühmten Missionsbefehl. Alle Themen, die wir dort hinten sehen, haben wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Auch der Immanuel, der Gott mit uns. Und ich möchte die Gottesdienstreihe mit dem Text auch abschließen, unserem Schlüsseltext für die Gottesdienstserie. Jesus sagt dort, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Glaubst du das? Darum geht zu allen Völkern. Öffnet eure Herzen für Menschen von allen Gruppen in der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, das ist Gott. Und was kommt jetzt? Des Sohnes. Jesus ist Gott. Das ist die krasse Aussage. Und ihr sitzt immer noch und tut so, wie wenn ich nichts gesagt hätte. Und des Heiligen Geistes. Sensationell. Alle anderen würden ausflippen. Da ist Todesstrafe drauf in gewissen Religionen, um so etwas rauszulassen. Einfach, dass das klar ist. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und jetzt kommt's. Und seid gewiss, ich bin Immanuel. Jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Und wenn du Christ bist, dann beruft Jesus dich und mich, um den Diamant, die Botschaft von Jesus, rauszutragen in unsere Welt. Den Auftrag zu erfüllen. Und wenn wir dann miteinander machen, was erleben wir dann? Dass Jesus mit uns ist. Indem wir miteinander diese Botschaft rausträgen, werden wir erleben, dass er bei uns ist. Und das ist unsere Berufung. Das ist Berufung auch für uns als Gemeinde. Und im 2019 werden wir das sehr bewusst leben miteinander. Wir sind berufen dazu, die unwahrscheinlich kostbaren Diamanten rauszutragen, die wir hier entdeckt haben in der Weihnachtsgeschichte. Liebe Freunde, die Weihnachtsgeschichte ist nichts anderes als eine Geschichte über Mission. Das ist die Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Die Mission Gottes in dieser Welt, wo er dich und mich einbezieht. Willst du erleben, dass Jesus bei dir ist im 2019? Willst du das? Was musst du machen? Mit uns zusammen die Botschaft rausträgen. Eine Art, nicht die einzige, aber eine Art, um das zu machen, ist, dass du zum Beispiel teilnimmst an diesem Seminar, um das ein bisschen zu lernen. Wenn du merkst, in diesem Bereich möchte ich Fortschritt machen. Aber es gibt viele andere Arten, ganz viele. Wenn wir uns eins machen, um das zu machen, da in unserer Gegend und vielleicht über unsere Gegend aus, es kann sein, dass Gott die einen von uns beruft, die andere Gegend von der Welt. Im Moment führt Gott Menschen aus vielen Gegenden von der Welt zu uns. Da gibt es auch sehr viel zu tun. Aber wenn wir miteinander die Botschaft raustragen, das ist die Frage an dich und an mich. Weihnachten feiern heisst Gottes Mission leben. Miteinander als Gemeinde. Und die Zusage, die Gott gibt, ist, dass er dann mit uns ist.